Willkommen zur Folge 72 der Science Busters Podcast. 3, 4.
Hier kommt die Maus.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 72 des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Neben mir sitzt Florian Freistetter, bekanntlich Astronom und bei den Science Busters. Hallo.
Hallo.
Es ist von der Belegschaft von Seiten der Science Busters und wir freuen uns, im Podcast begrüßen zu dürfen, stellvertretend für alle, die an der Sendung mit der Maus mitarbeiten, Heike Sistig. Hallo.
Hallo.
Armin Maywald. Hallo.
Hallo.
Ralf Kaspers, hallo.
Hallo.
Nils Wohlfahrt, hallo. Hallo. Und Joachim Lachmuth, hallo.
Moin.
Das ist mein Text.
Der Grund für dieses Maustreffen im Podcast ist, weil am 28. November im Stadtsaal Wien der 8. Heinz Oberhommer Award für Wissenschaftskommunikation vergeben worden ist und wir freuen uns, dass die Sendung mit der Maus gesagt hat, ja, nehmen wir, kommen wir nach Wien. Und es ist ja gar nicht so häufig, habe ich erfahren, dass ihr euch in großer Runde trefft. Das war schon bei MyLab so, die wohnen in drei verschiedenen Städten und kommunizieren halt hauptsächlich digital miteinander, arbeiten zusammen, aber für die war das eine Art Klassentreffen, das ist für euch ähnlich?
Ja, ja, kann man so sagen. So, wir wohnen zwar alle um die Ecke, mehr oder weniger, ne? Aber ist trotzdem Klassentreffen.
Wir gehen uns sonst aus dem Weg.
Ja, genau.
Nee, es ist ja so, dass die Maus ist ja nicht so eine Sendung, wo wir ins Studio gehen, um dann die Sendung zu machen, sondern es ist ja eher so, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt und dann wird es in der Redaktion, also im WDR, zusammengesetzt und daraus dann die Sendung gemacht. Und deshalb sehen wir uns eigentlich gar nicht so.
Ja, jeder wurschtelt so für sich hin und macht so sein Ding und liefert es dann ab und dann kommt immer die Redaktion und meckert, was alles falsch ist und was er alles geändert haben will.
Oder lobt, das geht nämlich auch.
Ja, das kommt schon mal vor, ja. Dann liefern wir das Zeug ab, dann geht es noch durch die technische Abnahme und dann wird es dann im Sender zusammengesetzt. Bis vor kurzem hat es der Jochen noch gemacht, jetzt ist der Nils der Nächste, der also mit seinen Kärtchen dann immer die Sendung zusammensetzt. Was sich per Saldo als die beste Methode herausgestellt hat, die Sendung zusammenzustellen. Ne?
Armin, wir sind im Moment, wir sind inzwischen digital. Wir machen es jetzt tatsächlich ein bisschen digitaler und nicht mehr wie Kärtchen.
Na gut,
ist auch okay.
Dann macht's halt digital.
Aber wir machen es trotzdem mit Herzblut und mit viel Verstand und mit viel Spaß.
Ja, und es waren auch keine Kärtchen, sondern es waren Post-its. Ich hatte also in meinem Büro eine Riesenwand und da habe ich dann, genau, da habe ich dann immer mit gelben Post-its, habe ich dann immer die Sendung quasi so zusammenkomponiert zwischen den Sach- und den Lachgeschichten und dann natürlich auch noch den Spots, die dann dazugehören. Aber das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern schon, wir machen das dann auch im Team. Ja, und das war irgendwie diese haptische Art, damit umzugehen, hat mir immer sehr geholfen, bis wir dann irgendwann dann auch jetzt mal übertragen haben in den Computer. Und das hatte natürlich gerade in der Zeit von Corona, hatte das dann auch große Vorteile, weil wir dann ja selten nur noch im Büro waren. Also auch wir waren dann im Homeoffice, mussten wir sein. Und dann konnten wir uns aber so dann trotzdem immer noch gut über die Sendung austauschen.
Bevor wir an die Anfänge zurückgehen, ganz kurz noch die Nachfrage. Das klingt natürlich jetzt alles sehr freundlich. Wir sitzen in größerer Runde und natürlich lobt man da die Kollegen und Kolleginnen, aber ist es tatsächlich so, dass es eine Gemeinschaftsarbeit ist, wenn du in deinem Büro die Post-it-Wand hast oder ist letztlich der größte Teil der Hacke, wie man in Österreich sagt, also der Arbeit an dir hängen geblieben?
Naja, wir arbeiten natürlich auch arbeitsteilig, ist ja klar. Ne? Also wir können jetzt nicht, wir haben auch nicht die Zeit dafür, dass wir uns dann immer in einem großen, einem Riesenteam dann stundenlang irgendwie zusammenschließen, um dann über Einzelheiten zu diskutieren. Natürlich, wenn es jetzt Fragen, Rückfragen gibt, dann machen wir das natürlich auch. Aber natürlich hat jeder auch so seinen Job. Unter anderem war dann eben eine Zeit lang zumindest dann auch einer meiner Jobs, die Sendung erstmal so weit vorzubereiten. Aber natürlich dann im zweiten Schritt habe ich das dann auch den anderen präsentiert und wenn es da nochmal bessere Ideen gab, klar, dann haben wir das auch nochmal verändert. Aber klar, jeder macht so sein Ding dann auch. Ne?
Aber ungern verändert wahrscheinlich.
Aber was ja, du, was, weil du gesagt hast, so freundlich und so und wir loben uns. Also wir sind ein sehr harmonisches Team, alle zusammen. Aber es geht auch es geht immer um die Sache. Mhm. Und wenn es noch nicht gut genug ist, dann wird auch gekämpft um die bestmögliche Version dessen. Auch nicht nur freundlich, aber immer schon auch wirklich sachlich, finde ich.
Also ich glaube, das beste Beispiel oder was ich halt so ganz angenehm finde in der Arbeit, und das ist halt über die Jahre, habe ich das so mitbekommen, oft ist es so, wenn du einen Film gemacht hast und musst es dann dem Redakteur oder der Redakteurin vorstellen zur Abnahme, dann gibt's halt ganz viele, die einfach sagen, also in Grün wäre mir das irgendwie lieber. Und ich habe aber Rot benutzt, keine Ahnung. Und das war das Tolle, das habe ich das erste Mal so wirklich bei der Maus erlebt, dass so dieser persönliche Geschmack, der ist eigentlich zweitrangig. Das ist eher umgekehrt. Es war alles immer eine sehr sachliche Art und Weise, wie Filme kritisiert worden sind. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das logisch begründen kann, warum ich was so und so gemacht habe, dann wird ja auch meistens gesagt, ja, kann man so machen. Und das ist dann so, okay, gut, dann lassen wir das so. Also es war nie persönlich und nie geschmäcklerisch. Und das ist das total Angenehme bei der Arbeit.
Also das Verrückte daran ist ja eigentlich, die Funktion eines Redakteurs ist ja irgendwo bekloppt. Er ist A, der Auftraggeber, also ist er Mitschuldiger. Und ist B, der erste Zuschauer, also der erste, der das fertige oder halb oder dreiviertel fertige Produkt sieht. Und C, dann derjenige, der noch entscheiden muss, ja, machen wir oder machen wir nicht. Das heißt, der muss zwischen seinen Gedanken und Gefühlen mehr oder weniger hin und her schaukeln. Was bin ich jetzt? Eher Mittäter oder bin ich eher der erste Zuschauer, der also das eher kritisch sehen muss oder wie auch immer? Und da gibt's da manchmal dann schon Situationen, wo wir dann gesessen haben und haben überlegt, ja, wie lösen wir das?
Ja, aber ich finde das Wichtige, das hat ja Ralf gerade auch gesagt und auch Heike hat das gesagt, es geht immer um die Sache, es darf nicht geschmäcklerisch sein. Also die Kritik, die geübt wird, die muss auch begründbar sein. Es ist eben nicht irgendwie Geschmackssache, ja, finde ich jetzt so, nee, du musst schon irgendwie sagen können, warum bestimmte Sachen welche Wirkung haben. Ne, also wie sie dann auch auf mich wirken. Und wenn man das gut begründen kann, dann denke ich, sind wir auch immer schon mal einen Schritt weiter und dann kommen wir auch zu einem gemeinsamen Ergebnis. Also insofern, ich verstehe mich oder habe mich immer verstanden als erster Zuschauer. Mhm. Und das ist auch wichtig. Du brauchst auch, das gibt's ja auch in vielen Berufen. Das gibt's auch am Theater. Ne? Also ich sag mal Regie und Dramaturg oder wie auch immer. Du brauchst immer noch mal jemanden, der mit Abstand draufschaut. Ja, auf das, was du tust, weil du natürlich, es ist dein Baby, was du da gerade kreierst. Natürlich fällt es dir schwer, dann dieses dann an bestimmten Punkten, also ich sage mal eine Einstellung, um die hast du super gekämpft, ja. Und es hat dich irgendwie einen harten Tag gedauert, um dieses Bild zu bekommen. Und dann siehst du aber im Laufe der Geschichte, eigentlich brauche ich das nicht. Aber ja, ich tue es mal trotzdem rein, weil ich hänge dran, ja. Und dann kommt halt die Redaktion und sagt, du Armin, geile Geschichte, aber diese eine Einstellung verstehe ich nicht, die führt eigentlich woanders hin oder ne, so ein da muss raus, also kill your darlings, aber dafür brauchst du halt jemand anders. Das kannst du in der Regel nicht selber machen.
Das klingt sehr harmonisch alles, aber ich muss natürlich jetzt trotzdem fragen, gab es auch mal irgendwie eine Geschichte in der Geschichte der Maus, die ihr tatsächlich nicht gemacht habt, weil ihr auch nicht einig wart, wie sie gemacht gehört?
Ja, da habe ich gerade noch einmal drüber gesprochen. Ich wollte mal was machen über Fibonacci-Zahlen. Und warum
sehr gut, bin
ich
großer Fan von.
Warum es so viele Spiralen gibt in der Natur und man den Eindruck hat, also wenn das so gleichförmig ist und immer diese Folge ist, dann muss doch vielleicht was Größeres dahinter stecken. Und Jochen fand es auch super von der Idee, aber uns ist dann aufgefallen, wir können gar nicht so richtig zeigen oder uns hat ein Bild dafür gefehlt, darzustellen, warum jetzt zum Beispiel Korbblütler so diese Spiralen ausbilden in der Blüte. Dann haben wir schlussendlich, das war ein ganz profaner Grund, deshalb gesagt, naja, nee, es ist irgendwie, hinterlässt dann so einen faden Beigeschmack, wenn man nicht wirklich alles zeigen kann. Im Gegensatz dazu, wir haben mal eine Sachgeschichte gemacht darüber, warum Milchzähne keine Wurzeln haben. Und da haben wir aus Japan Mikroskopaufnahmen bekommen, wo man sieht, wie Mikroorganismen die kleinen Wurzeln nach und nach auflösen. Und das sind Sachen, die kann man dann sehen und zeigen. Und dann ist auch klar, deshalb haben eben die Milchzähne, wenn die ausfallen, oder deshalb fallen die aus, weil die eben nicht mehr verwurzelt sind. Und wir versuchen halt immer so konkret wie möglich die Sachen zu zeigen. Und wenn es nicht geht, dann versuchen wir einen Vergleich zu machen oder irgendein Bild. Mhm. Aber je konkreter es ist, desto besser ist es.
Jetzt sind wir in Österreich, wir nehmen das in Österreich auf, und in Österreich wird sehr gern österreichisch gearbeitet. Das heißt, da hat man gute Vorsätze, dann ist man ein bisschen zu faul, dann hat man sich ablenken lassen, dann ist man nicht fertig geworden. Und dann hat man natürlich auch Ausreden dafür, warum es genau so sein muss, wie es sein muss, und kommt dann damit durch. Das ist auch eine Arbeitsweise, oder es geht immer so streng, dass die Qualitätskontrolle erfüllt werden muss, bevor es auf Sendung geht.
Ja. Aber guck mal, das ist ja wie, so habe ich Abi gemacht. Das war ein Deutsch und Englisch im Abi, weil ich kann alles behaupten. Solange ich es begründen kann, ist es okay. Und hat funktioniert.
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir immer um die letzten 5% wirklich kämpfen, dass man es wirklich versteht, dass wir uns nicht über irgendeine Stelle hinweg schummeln und sagen, ah ja, das wird schon irgendwie klar, sondern dass man keine Textbildscheren hat, dass man wirklich den Kindern das so erklärt, dass da auch jeder Schritt nachvollziehbar ist.
Und es ist auch so, wenn ich das kurz noch sagen kann, es ist wirklich, da geht's um Frames teilweise. Also wenn wir eine Sachgeschichte vertonen und ich bin ein bisschen zu früh und das Bild ist noch nicht richtig, dann ist es wirklich so, dass wir teilweise Bruchteile von Sekunden das verschieben, um irgendwann weiß man, ah, jetzt ist es richtig. Und das ist vielleicht etwas, was man, wenn man sich damit nicht so beschäftigt, vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber unbewusst merkst du es schon. Das eine ist komplett rund und das andere, da bleibt man irgendwie hängen. Ja. Und das ist etwas, selbst wenn es den ganzen Tag im Studio dauert, geben wir nicht auf und bleiben da dran, bis es so ist, wie wir es haben wollen.
Ja und nein. Also es hört sich jetzt so an, als seien quasi alle Sachgeschichten von gleicher Qualität, ja, weil es ja immer dann, wir ringen bis zum Schluss, aber natürlich gibt es da Unterschiede. Also es gibt schon Geschichten irgendwie, die funktionieren am Ende dann besser, wo wir alle das Gefühl haben, boah, das war jetzt mal so richtig klasse.
Klar.
Und welche, wo du denkst, ja komm, jetzt haben wir da irgendwie so lange gerungen irgendwie, aber so richtig geil ist es eigentlich immer noch nicht, aber es ist trotzdem, es hat einen Standard, der dann auch in die Sendung passt. Man darf es ja auch eins nicht vergessen, wenn man sich die Sendung anschaut, dadurch, dass wir das ja als Magazin produzieren, Lach- und Sachgeschichten und dann auch noch die Mäusespots, dass sich die Geschichten manchmal gegenseitig nochmal besser machen. Also eine Geschichte, die für sich genommen vielleicht gar nicht so toll ist, aber in dem Umfeld der Sendung, wo sie dann gut vorbereitet wird, vielleicht auch mal durch einen Spot oder am Ende nochmal abgebunden oder ergänzt wird durch eine Lachgeschichte, die nochmal einen anderen Aspekt bringt, kann man die Geschichten alle nochmal selber nochmal besser machen. Und das ist auch die Kunst dieser Planung, ne? Also über die wir vorhin gesprochen haben, dass man irgendwie guckt, dass das irgendwie alles sich gegenseitig besser macht.
Und gleichzeitig aber auch, also das hat sie jetzt gerade so, als hätten wir so voll den perfektionistischen Ansatz. Den haben wir eigentlich
auch. Deshalb habe ich ja nachgefragt.
Den haben wir eigentlich auch, aber wir sind auch kompromissbereit. Oder, also wenn wir sehen, okay, die Decke hat einfach diese Länge und entweder sind die Füße bedeckt oder der Kopf ist bedeckt, aber nicht beides, dann muss man halt gucken, gut, dann lasse ich halt den Kopf frei.
Ja, ja. Also in einem stimmt es natürlich schon, also dass wir versuchen, jede Geschichte so gut wie möglich zu machen. Aber was der Jochen eben gesagt hat, gibt manche, die sind besser, manche sind schlechter. Es gab Filme, da hatte ich überhaupt keine Lust, die zu machen, aber musste halt sein, Schwarzbrot. Ja, okay, machst du. Und als sie dann fertig war, dachte ich, naja, nicht so doll. Und dann habe ich die bei der Sendung gesehen und habe gedacht, oh, gar nicht so schlecht. Und andersrum, aber auch Dinge, da hast du dir wirklich die Ohren abgebrochen, um da irgendwie ein Fass anzukriegen, um das Ding überhaupt auf die Schippe zu kriegen und daraus irgendeine Geschichte zu machen. Hast getan und recherchiert und gemacht und gedreht und geschnitten und nochmal umgeschnitten, so. Und denkst, ja, wow, jede Menge. Und dann siehst du bei der Sendung und sagst, naja, so richtig.
Hat sich nicht gelohnt.
Hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ne? Also das stimmt schon. Das hängt mancher vom Thema ab. Es gibt ja auch manche komplizierte Themen. Da, bis du dich da reingegraben hast, weißt du gar nicht, ist es der richtige Weg oder hättest du es eigentlich völlig anders machen müssen. Ne? Aber das stimmt schon, dass also im Zusammenhang jedes Thema nochmal ein anderes Gewicht und ein anderes Gefühl bekommt in der Wirkung.
Weil ihr habt ja den Abgabetermin, den Sendetermin, dann ist es draußen. Wir stehen auf der Bühne und wiederholen ja Sachen sehr oft. Als Solist in meinen Shows habe ich einen geschriebenen Text, den ich auswendig lerne, prob und dann durch die Art und Weise, wie er gespielt wird, verändert er sich. Und wir gehen aber schon als Science Busters oft auf die Bühne, wo alle eben dieses Gefühl schon haben, da stimmt was nicht, aber wir gehen halt auf die Bühne, weil es ist halt gerade Beginnzeit des Theaters. Und nach 20 Vorstellungen während der Show fällt mir dann ein Witz ein, der jetzt genau diesen Übergang
besser macht.
Und dann funktioniert es auf einmal besser und dann funktioniert alles nachher besser, weil diese eine Kadenz hat gefehlt und jetzt ist die da. Aber die Möglichkeit habt ihr ja nicht, sondern wenn es fertig ist, ist es fertig, dann ist es versendet, sagt man, glaube ich, in der Fernsehbranche dazu. Und dann kann man ja nicht nachher hergehen und sagen, ich habe mir das jetzt angeschaut, ich würde das gerne noch einmal schneiden, noch einmal editieren, weil das steht ja dann online und mir wäre es lieber, wie wird diese paar Kleinigkeiten noch ausgebessert haben. Das gibt's ja, das wird.
Gibt's kein Director's Cut von der Maus?
Bitte?
Gibt's keinen Director's Cut von der Maus?
Nee, das nicht, aber Sachen neu machen, das, ich weiß noch, ich habe mal eine Sachgeschichte gemacht darüber, warum das DIN A4 Papier DIN A4 heißt und habe dann so ein DIN A0 Blatt vor mich hingehalten und habe ich dann gesagt, wie groß das ist und hatte einen Zahlendreher drin, der keinem aufgefallen ist, also dem Publikum ist er dann aufgefallen. Und dann
gibt's immer die bessere.
Ja, ja.
Und dann haben wir vor der nächsten Ausstrahlung das nochmal anders gemacht, so dass es richtig ist. Oder Armin hat auch so den Klassiker mit dem Geschenkband. Das ist
die
beste Geschichte. Ja. Erzählst du besser selbst.
Ja, das war eine lustige Geschichte. Kennt jeder, wenn man zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendwie Geschenkband das irgendwie einpackt und dann nimmt man eine Schere und geht dann vorbei und dann kreuzt sich das. Okay, und da kam eben auch die Frage von dem Kind, woher kommt das und wie geht das? Dann haben wir uns durch alle möglichen Institutionen durchtelefoniert, also die Hersteller wussten es natürlich nicht und in irgendeiner Uni hat uns dann irgendeiner gesagt, Jungs, das ist ganz einfach. Stell euch eine Kerze irgendwie auf den Leuchter hin und da geht er mit dem warmen Föhn von der einen Seite hin und von der Seite, wo die Kerze warm wird, da biegt die sich dann rund. Haben wir ausprobiert, hat funktioniert, haben wir gedreht, ist so gesendet worden, wow, Alarm. In der ganzen RWTH in Aachen gingen also die Alarmglocken hoch, die riefen uns dann an, die kennen uns ja auch, wer hat euch denn den Scheiß erzählt? Haben gesagt, ja, so und so und so und so, ich nenne jetzt keine Namen. Und gesagt, ja, also jede andere Lösung wäre vielleicht richtiger gewesen, aber die ist die einzige, die nun granatenfalsch ist. Und ich gesagt, ja gut, wenn ihr dazu genau wisst, dann sagt uns doch, was denn da dran falsch ist. Und dann passierte erstmal eine ganze Weile gar nichts, war Totenstille. Wir hörten dann später, dass vor dem Institut für Kunststoffverarbeitung war ein Kamellenbütchen, das muss ich in Österreich erklären, das ist also, wird man hier sagen, vielleicht so eine Trafik, also sowas, wo man Zeitung und Bonbons und Zigaretten und sowas kaufen kann. Und der wunderte sich, dass plötzlich in der Mittagspause die ganzen Studenten kamen und Geschenkband kaufen. Er hat gesagt, was ist los, ist doch gar nicht Weihnachten oder so. Und nächste merkwürdige Geschichte, dann kam ein eremitierter Professor, der nochmal seine alten Kollegen besuchen wollte, kam dann da hoch und sah seine Doktoranden, da sitzen alle mit einer Schere und alle so Geschenkband. Also, was macht ihr denn? Ja, wir sind mit der Maus und die haben das und das und das stimmt nicht. Und der hat dann gesagt, ihr seid bekloppt. Das ist doch ganz einfach. Das ist Materialverschiebung. Da riefen sie mich an und sagen, ja, wir wissen es jetzt, es ist Materialverschiebung. Habe ich gesagt, ihr könnt mir einen vom Pferd erzählen. Wenn ihr sagt, das ist Materialverschiebung, dann müsst ihr uns das zeigen. Und sagt, ja, können wir machen. Und dann sind die wirklich, haben mit einer ganz minimal kleinen Nadel einen Punkt gemacht, genau an der Stelle, wo wir mit der Schere angefangen haben. Dann musste dieses Geschenkband natürlich vergoldet werden, Raster-Elektronenmikroskop. Und dann konnte man wirklich unterm Raster-Elektronenmikroskop sehen, wie die ganze Schicht von diesem Geschenkband an der Seite, wo die Schere drüber ging, nach einer Seite abgetragen oder nicht abgetragen, sondern verschoben worden ist. Das sah aus, wie wenn der Wind übers Meer geht, also dass alle Wellen in der gleichen Richtung. Und das konnten wir dann zeigen. Dann haben wir das gesendet und da kam nochmal, ich sagte, so, jetzt ist Schluss. Wenn ich jetzt noch Ärger macht, wendet euch an die RWTH in Aachen, die haben uns das gezeigt und so. Und dann war aber Ruhe im Karton.
Das hat sich aber keiner mehr beschwert.
Nee, gab dann doch noch welche, die gesagt haben, ja, aber mit der Materialverschiebung, da muss man auch noch das berücksichtigen. Also kennst du ja immer.
Genauer geht's immer.
Ja.
Aber also das Geniale an der zweiten Geschichte, Armin, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, das würde ich gerne ergänzen, ist, klar, wir haben das Bild gezeigt aus dem Rasterelektronenmikroskop, aber das Schönste war eigentlich hinterher noch zu zeigen, dass man das wirklich auch sehen kann, wenn man ein bisschen Knete nimmt, Streifen Knete und mit einem Lineal da drüber geht, dann passiert nämlich in diesem Stück Knete genau das Gleiche. Das biegt sich dann auch quasi wie in so Wellenform hoch und man kann auf der Knete, dann kann man diese Wellen dann auch nochmal sehen.
Ja,
also
Materialverschiebung.
Materialverschiebung. Und das finde ich eben das Geile dann, wenn es einem gelingt, dann mit so einem ganz kleinen Versuch, den jeder nachvollziehen kann, den jedes Kind auch nachvollziehen kann, selber zu Hause machen kann, wenn man das dann nochmal sehen. Also eine gute Analogie dann nochmal zu finden, das ist eigentlich dann das Schönste.
Das Allerbeste war natürlich, dass, also die Redaktion hätte auch sagen können, weil du es ja gefragt hast, den Film zeigen wir nie wieder, der verschwindet jetzt im Giftschrank und kommt irgendwie auf den Index, weil großer Fehler und das ist ganz, ganz dramatisch und keine Ahnung. Aber dadurch, dass daher so ein offener Umgang mit war und dass dieser Fehler berichtigt werden konnte, bedeutet halt auch, dass die Maus da ihre Glaubwürdigkeit behalten hat. Und natürlich, das ist nicht zu verkennen, Armin konnte mit einem Thema zwei Filme machen. Das ist auch immer.
Genau. Aber ich sag mal, die Nummer mit dem Giftschrank gibt's natürlich schon auch, ne?
Aber was ich auch gut finde, ist, dass wir tatsächlich einige Geschichten haben, wo wir eben auch zeigen, dass wir gescheitert sind.
Ja, klar.
Also deine Blumenuhr, Armin, zum Beispiel.
Genau, ja.
Die kenne ich gar nicht.
Nee, ja.
Wahrscheinlich aus gutem Grund.
Aber die wurde gesendet.
Es gibt sozusagen drei Blumenuhren oder drei Ansätze für den Film von der Blumenuhr. Der Karl von Linné, der in Uppsala irgendwie Forscher war, der hat mal eine Veröffentlichung gemacht vor 1400 Jahren, egal, dass bestimmte Blumen zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Blüten öffnen und zu einer anderen bestimmten Uhrzeit ihre Blüten wieder schließen. Da haben wir gesagt, oh, klingt spannend, machen wir. Dann haben wir erstmal rumtelefoniert und Gärtnereien, alle möglichen Leute angerufen, haben eine Gärtnerei gefunden, irgendwie in Norddeutschland, die alle diese Blumen, von denen der Karl von Linné gesprochen hat, hatte der. Und da haben wir gefragt, könnt ihr die für uns einpflanzen irgendwann? Ich dachte, ja, kein Problem. Dann haben die uns jede dieser Blüten in einen Blumenpott gepackt und wir haben uns eine riesige Uhr besorgt von Telefonbau und Normalzeit, also so ungefähr 1,50 Meter Durchmesser mit Zeigern. Und dann haben wir die Blumenpötte zu der jeweiligen Zeit gestellt, also um 6, um 7 und so. Und das Ganze sollte also 24 Stunden gehen. Und deswegen haben wir dann auch im Schichtdienst gearbeitet, haben in der Gärtnerei ein Zelt aufgebaut und haben dann im Zelt gepennt und in 4 Stunden Schichten einfach immer Teamwechsel gemacht. Alles mit Zeitrafferkameras bestückt. Ich hatte die zweite Schicht, der erste, unser Azubi, der musste von 4 bis 8 oder sowas. Der weckte mich dann und sagt, Armin, ist noch nichts passiert. An sich sollten jetzt schon 2 geöffnet haben. Ich sag, keine Panik, Ruhe. Vielleicht ein bisschen schlechtes Wetter oder die Sonne steht falsch. Okay. Lange Rede, kurzer Unsinn. Also weder in der zweiten Schicht, noch in der dritten, noch in der vierten, noch in der fünften, noch in der sechsten, 24 Stunden. Nicht eine einzige Blüte hat sich dann geöffnet, wann sie eigentlich sollte und sich dementsprechend auch nicht geschlossen. Dann sind wir nach Hause gekommen, das war noch sein Vorgänger, der Dieter Saldecki, und haben gesagt, Dieter, außer Spesen nichts gewesen, nicht eine einzige Blume hat das gemacht. Er hat gesagt, okay, dann erzählen wir die Geschichte unseres Scheiterns. Und der letzte Satz war dann eben, wenn irgendeiner von euch Zuschauern weiß, woran es gelegen haben könnte, lasst uns nicht dumm sterben. Kam natürlich jede Menge. Ihr seid doch Idioten, ihr könnt die nicht in Blumenpötte pflanzen, brauchen eine bestimmte Zeit, bis sie sich an ihre Umgebung gewöhnt haben. Die müsst ihr einpflanzen, bla bla bla. Kam also eine ganze Reihe Vorschläge. Gut, haben wir gesagt. Haben wir Fehler gemacht, wahrscheinlich. Sind in der Gärtnerei bei uns in der Gegend von Köln gegangen, haben gesagt, hört mal, könnt ihr uns die Pflanzen auch einpflanzen und ein Jahr lang pflegen, dass sie sich an ihren Ding gewöhnen, an ihren Standort gewöhnen? Ja, und ich sage, kein Problem, das Feld brauchen wir sowieso nicht pflanzen. Alles eingepflanzt, wieder die Uhr in die Mitte. Die haben wir dann für das Jahr rausgenommen, sind dann erst im Juni, Juli, wann das sein sollte, wieder hin, haben die Uhr dann da wieder hin Die Pflanzen hatten sich prächtig entwickelt, aber es war irgendwie, solche Kürbisse zum Beispiel. Aber man ja mit schlechtem Wetter, auch da, keine Blume öffnete und ein oder zwei haben dann mal irgendwie so ganz müde. Haben wir gesagt, war nix. Dritter Versuch, letzter Versuch, noch ein Jahr, können wir die Blumen noch ein Jahr stehen lassen? Ja, ja, ja. Dritte Jahr, genau das Gleiche, die waren prächtig gediehen, aber keine Blüte öffnet und schloss sich. Und dann haben wir nochmal in Uppsala angerufen und bei den Studenten da und haben gesagt, hör mal, wir haben hier mal Blumenuhr versucht. Wir haben es 3 Jahre hintereinander versucht, nur Mist geworden, nichts bei rausgekommen. Ja, haben die zurückgeschrieben, wir haben es auch schon mal versucht, bei uns hat es auch nicht geklappt.
Oder? Der Karl von Linné hat das einfach erfunden und weil es eh niemand
überprüft hat. Nein, der hat das bestimmt nicht erfunden. Der hat das bestimmt, der hat aber, weiß der Teufel, der hat die eine Pflanze an dem Standort, die andere Pflanze an dem Standort und ich weiß nicht, einer im Wald, die andere im See, keine Ahnung. Jedenfalls in der Liste, die der dann geschrieben hat, da klang das eigentlich ganz einfach, ne?
Wenn ihr jetzt gerade hier erzählt, welche Geschichten gut funktioniert haben, welche Geschichten nicht funktioniert haben, habt ihr eine Strategie jetzt so in der Gesamtgeschichte der Maus, wie ihr Geschichten aussucht überhaupt? Weil wir haben jetzt schon alles gehabt von Fibonacci-Zahlen und Schwarzbrot und irgendwie Geschenkbänder und Blumenuhren. Das ist ja weit gestreut, aber ich habe jetzt nicht alle Mausgeschichten gesehen, die es gibt.
Das ist aber ein Fehler, Mama.
Ja, ja, ich weiß. Ich arbeite hart dran, das aufzuholen. Aber zumindest das, was ich gesehen habe, mein Gefühl, ist es schon eher, geht alles so in die richtige, eher so in die Alltagswissenschaftsrichtung. Aber zum Beispiel jetzt irgendwie, ich als Astronom muss natürlich fragen, wo bleiben die Geschichten? Oder vielleicht gab es sie schon, weiß ich nicht, gesagt, über schwarze Löcher, über galaktische Kollisionen.
Ja, also, aber über dunkle Materie haben wir
schon. Genau, ja, also das wollte ich gerade fragen. Also wie gewichtet ihr da eure Geschichten, eure Themen?
Also pass mal auf, das ist im Normalfall so. Unsere wichtigste Quelle sind eigentlich die Briefe und die Zusendungen der Zuschauer. Und je witziger oder je schräger die sind, desto mehr kommen die natürlich nach oben. Es gibt natürlich immer wieder Fragen. Der Ralf hat die ja mal schon beantwortet. Wir haben mal vor vielen Jahren eine Umfrage gemacht. Schreibt uns doch mal alles, was euch so auf den Nägel brennt, was ihr wissen wollt. Da kamen über 72.000 Zuschriften. Das war in der kleinsten Computerschrift so ein Wälzer. Und die 10 meistgestellten Fragen haben wir dann davon rausgenommen, die dann auch beantwortet. Die erste war, die der Ralf gemacht hat, warum ist der Himmel blau? Die ist beantwortet, die Frage, die taucht aber zwischendurch immer wieder auf. Warum ist das so? Weil jedes neue Kind, ja, was geboren wird, sich die Welt neu entdeckt, ist ja klar. Und dann kommen aber eben auch ganz schräge Fragen, was wiegt eine Wolke oder sowas. Da kommst du als Erwachsener gar nicht drauf. Das sind also die typischen Fragen von den kurzen 1,20 Meter über Grund. Oder woher weiß die Kopfschmerztablette, dass sie in den Kopf soll, wo ich die doch erst in den Magen schlucke? Traut sich kein Erwachsener zu stellen. Und das ist eigentlich die Neugier der Kinder und dieses spontane Herangehen an alles das, was einen umgibt. Das ist unser bester Kumpel, unsere beste Voraussetzung.
Also meine Frage darauf gezielt, ob ihr quasi eher so von quasi den erzieherischen Anspruch habt, ihr wollt jetzt das erklären oder ihr wollt das beantworten?
Nein, weder noch.
Nee, ich meine, beantworten, also ihr sucht euch die Fragen von den Kindern und die, das, was die fragen, ist das, was ihr schauen wollt.
Der wichtigste Grundsatz bei uns, wir sind nicht die Schule, wir wollen nicht die Schule sein, wir wollen die Schule auch nicht ersetzen. Schule ist was Systematisches. Lernen ist was Systematisches. Wenn heute eine Englischlehrerin in der Klasse sagt, and heißt und, und nicht alle haben gepennt und nur einer hat aufgepasst, dann kann sich darauf verlassen, dass er am nächsten Tag noch einen wenigstens hat, der weiß, dass and und heißt. Aber bei uns ist es ja völlig anders. Jeden Sonntag ist eine neue Sendung. Und jeder, der da hingeht und sich das anschaut, muss uns genauso willkommen sein, der es zum ersten Mal macht, wie jemand, der schon Stammzuschauer ist und 30 oder 40 oder noch mehr Sendungen gesehen hat. Aber wir können uns nicht darauf verlassen. Das heißt, wir müssen jedes Mal bei jeder Geschichte immer wieder bei Null anfangen. Wie im Kino, Vorhang geht auf, niemand weiß nichts. Mit dem ersten Bild weißt du, du bist im Wald oder in der Großstadt oder sonst irgendwie. Und dann musst du die Geschichte langsam Schrittchen für Schrittchen aufbauen. Und wir versuchen eben, die Kinder mit auf eine Reise zu nehmen, auf eine Entdeckungsreise. Sagen, okay, das ist die Frage, wissen wir auch nicht. Okay, wir machen uns mal auf die Socken.
Aber im Grunde ist es so, dass wir wirklich die Sachen erklären oder zeigen, die uns interessieren oder von denen wir wissen, weil wir die Zuschrift bekommen haben, okay, das ist eine Frage, die gibt's irgendwie im Publikum. Aber eigentlich ist es ist es so, dass wenn man sich ständig mit so Fragen beschäftigt und überlegt, wie funktioniert das, wie wird das gemacht, dann sieht man ja auf einmal überall unbeantwortete Fragen.
Ja,
das
ist dann wir laufen ja auch mit offenen Augen
durch. Und das ist dann nur eine Frage von, okay, gab es das schon oder können wir das machen? Und dann ist das eventuell die nächste Sachgeschichte oder auch nicht.
Und eigentlich ist das Wort erklären, finde ich, fast falsch
ja.
für die Sachgeschichten, weil eigentlich erzählen wir unseren Erkenntnisgewinn. Also wir stellen uns am Anfang mal ganz dumm.
Genau, wie bei der Feuerzangenbowle.
Wir wissen natürlich letzt als ihr als Autoren oder so, wir wissen ja, wie es wirklich ist und versuchen es auch zumindest zu verstehen. Aber wir erzählen unseren Erkenntnisgewinn. Wir erzählen und damit wird es nachvollziehbar.
Wie manchmal eben aber auch unsere Fehlwege, ne? Also genau. Wo wir gescheitert sind und sagen, okay, das war es nicht. Und dann haben wir nochmal anders versucht, so rum haben wir es so. War es auch nicht. Und dann haben wir noch einen dritten Weg versucht und das war es dann. Das heißt, Fehlversuche sind bei uns eben nicht verboten. Sondern durchaus manchmal, wenn es die Geschichte hergibt, durchaus auch gern gesehen. Das ist
der größte Unterschied zur Schule, wo Fehler mit schlechten Noten bestraft werden. Wir belohnen uns mit zweiten Filmen.
Und das Wesentliche, glaube ich, ist wirklich, dass wir, das wurde ja auch schon gesagt, das heißt nicht ohne Grund Sachgeschichte. Aber wir versuchen, Geschichten zu erzählen. Und dann das zweite sehr Wesentliche, das ist jetzt dann auch das Handwerk. Das hat Ralf vorhin auch schon mal so kurz angedeutet. Das haben wir, also das hat ja Armin quasi, wenn man so will, erfunden und dann auch zur allergrößten Reife dann auch geführt. Das ist das Erzählen auf die Bilder. Also das heißt, wenn Armin heutzutage noch einen Film vertont, es gibt keinen Text. Es gibt nur die Bilder und er erzählt es dann live auf die Bilder. Und das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Aber das macht es eben auch so dicht und so authentisch. Also es ist so, als würd Armin neben mir sitzen und mir dann da einen Film zeigen und mir in dem Moment erzählen, was die Geschichte ist. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Das andere geht natürlich sehr viel schneller, einen Text zu schreiben und dann mit einem Sprecher oder einer Sprecherin das dann zu vertonen. Aber das ist ein Alleinstellungsmerkmal und das macht es wirklich rund.
Aber das ist irgendwie genau das, was der Martin eben gesagt hat. Er hat erzählt, wenn er auf die Bühne geht und nach 20, 30 Vorführungen kommt ihm plötzlich noch irgendwie ein Witz ins Gedächtnis. Und dann baut er den ein und ab dann läuft das alles wie von selbst. Und das ist so, wenn du live einen Film erzählst, dann ist manchmal vielleicht da auch irgendwo noch eine halbe Sekunde Platz, wo du also gedacht hast, du hast es etwas schneller geschnitten und da hast also, und dann fällt dir noch dieser kleine Randwitz, Randgag irgendwie was ein, haust du rein und dadurch kriegt das dann noch einen ganz anderen Zungenschlag.
Hm? Wie ist es denn? Ihr redet jetzt sehr viel davon, dass die Kinder euer Publikum sind und eure Auftraggeber, wenn man es so verwaltungstechnisch bezeichnen möchte. Aber es hat in Österreich vor vielen Jahren die Nachrichtensendung, die Tagesschau in Deutschland ist, heißt in Österreich Zeit im Bild. ZIP ist die Abkürzung und die Sendung für die Kinder, die erfunden worden ist, hat Mini-ZIP geheißen. Mhm. Und bei Erhebungen nach vielen Jahren Mini-ZIP sind die Macher, Macherinnen draufgekommen, dass sie das sehr wohl für ganz schön viele Erwachsene machen, denen die Erwachsenen-Nachrichten zu kompliziert oder zu fad oder zu umständlich sind und die lieber die Kindernachrichten anschauen, weil sie es da besser verstehen und weil sie es da unterhaltsamer aufbereitet bekommen. Das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich auch jede Menge Erwachsenenpublikum, nicht nur zwangsläufig, weil man mit den Kindern mitschaut und dann manchmal hängen bleibt, sondern weil...
Das 3 bis 99.
Früher, als noch sehr viel mehr Briefe geschrieben worden sind, war es immer total verdächtig, wenn man Fragen auf dem Papier gesehen hat in so einer absichtlich Kleinkindschrift und man hat genau gesehen, ja, da hat sich jetzt wieder ein Mitvierziger nochmal so die Schreibschrift rausgekramt, um dann im Stil von, keine Ahnung, einem Sechsjährigen eine Frage zu stellen, die er sich nicht getraut hat zu fragen als Erwachsener. Das ist
eigentlich ein Geheimnis der Maus, dass es eigentlich eine Kindersendung ist, aber dadurch, dass die Themen verständlich sind, dass sie jeder versteht und die Welt ist ja komplex und viele Erwachsene trauen sich ja nicht mehr zuzugeben, dass sie eigentlich nichts verstehen oder es nicht wussten, ist es tatsächlich eine Familiensendung, wo auch viele Eltern, nachdem die Kinder schon aus dem Haus sind, weitergucken und auch wieder einsteigen. Viele Studenten gucken es und es ist tatsächlich einfach ein Gemeinschaft, also es ist tatsächlich vereint es so die Generationen, weil es so spannend ist und es spricht die Kinder im Erwachsenen auch an.
Ja. Quasi Tatort im Kinderprogramm.
So eine kurze, also das ist ja tatsächlich das, was das Schöne an der Maus ist. Also ich habe auch viel von der Maus gelernt als Erwachsener über alle möglichen Themen, weil man ja auch als erwachsener Mensch ist man ja auch, jetzt mal simpel gesagt, bei so gut wie allen Themen genauso blöd wie ein Kind, das gerade erst sprechen gelernt hat. Ja, weil
woher
soll ich es denn wissen? Und darum habe ich auch immer, wenn ich mal was Neues lernen wollte, aus welchen Gründen auch immer, das Erste, was ich gemacht habe, war in der Bücherei in die Kinderbuchabteilung gehen und ein Kinderbuch über Vulkane, über den Nordpol oder was auch immer zu holen, weil da stehen auf jeden Fall mal die Grundlagen drin. Und das Schöne an der Maus, fand ich immer und finde es immer noch, ist halt, dass es zwar Kinder als Publikum hat, auch mit den Lachgeschichten zwischendurch, aber das, was an Sachgeschichten präsentiert wird, wird auf eine Art präsentiert, die jetzt nicht so in jedem zweiten Satz brüllt, hier Kind, ich erkläre dir was, sondern wo man auch als Erwachsener sich nicht blöd vorkommt, wenn man es erklärt bekommt.
Wir dürfen einfach sein. Wir dürfen einfache Sätze sagen. Bei uns ist jedes Fremdwort tabu, erstmal grundsätzlich. Und wenn es aber trotzdem unumgänglich ist, muss es irgendwie erklärt oder erläutert werden oder was verbirgt sich dahinter. Und ich sag mal, pack mal einen Musiker, einen Chemiker, einen Bauarbeiter und was weiß ich, einen Laboranten zusammen. Und über was können die sich unterhalten? Außer über Fußball. Das spezielle Vokabular der Einzelnen passt nicht zusammen. Auch mit den einzelnen jeweiligen speziellen Fremdwörtern, Fremdworten. Problem der Wissenschaftskommunikation generell ja. Und weil wir das ja alles nicht dürfen und nicht sollen, also wir dürfen ja keine Fremdworte benutzen, sondern wir müssen ja eben den Vorgang, den man da zeigt oder den wir gerade beobachten, müssen wir ja so erklären, dass wir ohne Fremdworte und Fremdwörter auskommen. Und das ist dann eben auch das, wo viele Erwachsene, die dann in so einem Gespräch sagen, ach ja, weiß man doch, es aber auch nicht wissen. Und dann zum ersten Mal begreift, ah, so ist das. Und wir nennen das den Aha-Effekt. Und das ist natürlich wunderbar.
Also ich muss sagen, als abnehmender Redakteur mache ich auch keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Das ist mir eigentlich völlig wurscht, wenn Armin mir eine Geschichte erzählt, also bei der Abnahme, und ich verstehe das nicht, dann sage ich, Armin, schön, aber an der Stelle, das habe ich überhaupt nicht verstanden, also erklär mir das, ja, erklär mir das in dem Film. Also ich gehe jetzt nicht von irgendeinem Kind aus, sondern ich gehe erstmal nur von mir als naiven ersten Zuschauer aus. Wenn man versucht, so aus Kindersicht so etwas zu sehen, also was kann ein Kind wissen, was nicht oder so, dann hat man eben, besteht auch die Gefahr, sehr schnell sehr tümmelig zu werden. Ja, dass man dann Kinder entweder über- oder unterschätzt. Und darum geht es ja gar nicht.
Zwischen kindisch und kindlich. Kindisch kann es sehr schnell, dann kippt es um in das, genau das, was du meinst. Und kindlich ist aber eben zu sagen, okay, auf einer einfachen Art.
Auf einer einfachen, also im besten Sinne naiven Art, ja, die Welt zu sehen, die Welt dann auch sich anzuschauen. Und das ist dann auch die Grundlage, auf der ich jetzt versuche, dann so eine Geschichte dann zu beurteilen.
Auch zu staunen manchmal, ne? Wir dürfen ja auch staunen, wenn uns irgendetwas auffällt. Sag, ach, haben wir auch. Und so auch nicht vorgestellt, ne? Haben wir auch gedacht, dass es irgendwie ganz anders ist. Also das Staunen, was ja auch jedes Kind und auch jeder Erwachsene, wenn er das noch nicht gesehen hat, ne?
Jetzt ist ja kindlich, gilt er als gut, kindisch, ist schnell verpönt. Und vom Aha-Effekt ausgehend hat es ja dann wahrscheinlich, das war ein Spin-off, würde man sagen, Wissen macht A. Dort geht's ja sehr oft sehr kindisch zu, in Wirklichkeit, und das
ich
ist ja große
gegen,
Qualität.
Ich habe auch nichts eben, gegen eben. Kindisches.
Ich bin ja selber sehr, sehr, sehr gern kindisch.
Und Furzwitze sind meine liebsten Witze eigentlich.
Ach, guck.
Ja. Ich kann auch absichtlich, ich kann mit den Händen Furzgeräusche machen.
Waren die Hände, müssen wir dazu sagen hier, also, es waren definitiv die Hände, ganz
jetzt
sicher,
es waren die Hände. Ich mach das immer so, ich leg damit los mit den Händen und irgendwann hat sich es etabliert, dann wissen alle, ah, der Ralf, der macht Furzgeräusche mit den Händen. Das ist dann für mich der Moment, wo ich ganz entspannen kann. Weil dann kann ich einfach loslassen und wenn es dann nochmal so ein Geräusch gibt, dann weiß jeder, nee, das war dann mit den Händen, der hat nicht wirklich gefurzt.
Und wenn es riecht, dann was wäre anderer, weil mit den Händen kann man ja das Aroma nicht herstellen.
Genau.
Aber ich wollte doch mal was sagen, ich glaube, das ist vielleicht ein Missverständnis. Was du meinst, Armin, ist, was du nicht möchtest, ist diese Erwachsenen, die meinen, sie müssten so einen geistigen Bückling vor den Kindern machen und sagen, so, und jetzt müsst ihr das nämlich euch so vorstellen und dann macht man sich so ganz klein und kriecht so in die Kinder rein, damit man bloß ganz viel da etabliert. Und
der Kindergarten-Sound.
Das ist, glaube ich, das, was Armin meint. Ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwie, dass man nicht furzt und rülpst und Spaß hat und sich einfach wie ein Kind benimmt.
Das meinte ich auch mit tümmelig. Ne?
Sondern eben diese tümmelige Art, Kindern zu begegnen, weil man glaubt, dass die Kinder ja noch so klein sind, dass man denen nicht zutrauen kann.
Ei, tei, tei.
Und ich glaube, das ist das Geheimnis, wovon wir jetzt auch hier als Macherinnen und Macher profitieren, dass damals ihr, Armin mit Münte und Co., tatsächlich die Kinder so ernst genommen habt in einer Zeit, wo eigentlich mit den Kindern noch im Fernsehen geturnt wurde und gesungen und gebastelt.
Wie ist noch das, die Frau Bastel mit Erika?
Ja, Tante Erika.
Ich meine, das ist eigentlich die Revolution. Ja, heute eigentlich
wieder ein sehr guter Titel für Fernsehsendung.
Ja, aber das war damals die Revolution in den Anfang der 70er Jahre, da wirklich die Kinder ernst zu nehmen und zu sagen, nee, ihr vertragt das Wissen der Erwachsenen, man muss es nur anders aufbereiten und wir nehmen euch ernst in euren Fragen und es ist uns erstmal keine Frage zu kompliziert. Wir versuchen und ringen, das so zu erklären, dass man es versteht. Das ist eigentlich die hohe Kunst.
Wir wollten auch raus aus dem Studio, also diese Kinder, die gebastelt haben und vorgelesen bekamen, die saßen ja immer fein verkleidet in Sonntagskleidern im Studio. Und der Münte und der Murf, die sagten, wir müssen raus aus dem Studio, müssen den Kindern die Welt zeigen, die sie umgibt und müssen denen ein Verständnis dafür, was da draußen passiert und wie das funktioniert, mitgeben. Und das war der entscheidende, vielleicht auch revolutionärer Ansatz. Revolutionär klingt immer gleich so
umstürzlerisch.
Aber es war was Neues. Es war wirklich ein Bruch mit den bekannten Konventionen.
Wir haben das, was vorher angesprochen worden ist, auf der Science Busters Bühne einmal gehabt, wie wir Science Busters for Kids, heißt unser Kindershow, gespielt haben und wir waren fast so gut vorbereitet wie ihr bei jeder Sendungsabnahme. Und da ist es tatsächlich passiert, dass die Wissenschaftler neben mir leiser und langsamer gesprochen haben, aber denselben Text für die Erwachsenen, weil es ja Kinder waren. Und wenn man leiser und langsamer spricht, dann wird das schon passen für die Kinder. Was sehr lustig war auf der Bühne. Wenn das jetzt schon angesprochen war, Münte, das bedeutet für euch alle was und man kann es auch nachlesen, aber nur, dass man das für die Hörerschaft...
Gerd Kamen de Fer, ja.
Wie ist denn das passiert? Weil ihr seid, die Sendung mit der Maus, das war ja keine Auftragsproduktion, sondern das ist wahrscheinlich zufällig so oder allmählich entstanden.
Ein Zufall, nicht ein Zufallsprodukt, es war ein lange diskutiertes Produkt. Also es ist entstanden letztlich bei vielen, vielen Kölsch. Kölsch ist also eine andere Form von Bier.
So. Das würden, glaube ich, alle Bierkenner so beschreiben.
Jetzt hör sofort auf mit der Häme. Das ist wirklich gut. Okay. Also die Initialzündung war eben die, zu sagen, okay, die Kinder im Studio in diesem feingemachten Ding, und das ist nicht genau. Aber was machen wir denn nun? Wir sind damals also dann reihenweise in die Kinos gegangen, haben uns Dokumentarfilme angeguckt, und haben gesagt, die es damals noch vor jedem Hauptfilm gab. Da gab es ja immer die Dokumentarfilme oder Kulturfilme. Mhm. Und wenn die besonders wertvoll hatten, kriegten also die Kinobesitzer dann auch Steuerverleihung. Und insofern gab es also vor jedem Hauptfilm, gab es damals noch so den Dokumentarfilm oder Kulturfilm. Und die haben uns angeguckt reihenweise und haben gesagt, es geht so auch nicht. Also wir hatten ein Reizwort, das hieß die Ankerschmiede. Das war ausnahmsweise ein wirklich guter Film, wie ein Anker geschmiedet wurde. Aber die meisten dieser Kulturfilme fingen immer an beim Urknall und endeten beim Generaldirektor mit seinem Statement, warum die Firma nur das so und so war. Alles das wollten wir nicht. Und je mehr wir ins Kino gehen, desto mehr Barrikaden bauten sich vor uns auf, zu sagen, nee, also so geht's nicht, so geht's nicht und so geht's auch nicht. Ja, was wollen wir denn? Also der Ausschluss von, der Negativausschluss war sehr viel größer. Und nach ungefähr 2 Jahren Diskussion, meistens beim Lederer gegenüber vom Funkhaus in der Kneipe abends nach Feierabend, haben wir gesagt, okay, was können es denn überhaupt für Themen sein? Also Kindergarten und Schule schlossen sich aus. Und wir wollten halt trotzdem irgendwie was machen, was jedes sprichwörtliche Kind kennt. Und dann haben wir uns nach auch wieder langen Diskussionen auf drei Punkte geeinigt. Das war das Brötchen, die Milch und ein Ei. Weil wir dachten, jedes Kind, selbst in ärmlichen Familien, hat schon mal von einem Brötchen gehört, selbst wenn die Eltern das nicht leisten können, von Milch auch und von einem Ei auch. Und wollten dann einfach erzählen, die Geschichte, dass die, also wenn die auf dem Frühstückstisch landen, schon eine lange Reise hinter sich haben. Also beim Bäcker und von der Kuh und vom Huhn und so. Und wir haben dann auf dem Frühstückstisch angefangen, haben dann versucht, die Geschichte rückwärts zu erzählen, beim Brötchen bis zum Mehl, bei der Milch bis zur Kuh und bei Ei bis zur Henne. Und dann von, wenn wir da angekommen waren, von da wieder rückwärts bis zurück auf den Frühstückstisch. Also wenn man es musikalisch ausdrücken würde, so eine Art Rondo. Also wir fangen auf dem Frühstückstisch an, bei was Bekanntem, gehen durch die ganzen unbekannten Dinge zurück und landen wieder da, wo wir alle sich auskennen. Und das sollte ganz ohne Worte sein, also es sollte überhaupt kein Text drauf sein, sollte nur so lang sein wie ein Musikstück, auch auf Musik geschnitten, aber eben nicht aufs Orff'sche Schulwerk, weil das war dann schon wieder zu pädagogisch, sondern irgendwelche Schlager oder die Alltagsmusik, die die Kinder umgab.
Grunde habt ihr das Musikvideo erfunden und MTV vorweg?
Ja, wenn du so willst, ja. Das war was. Also so die ersten Filme sind 3, 3,5 Minuten lang. Ne? Und um aber nur eine Ordnung reinzubringen, haben wir versucht, also am Frühstückstisch mit einer 12 angefangen und dann 12, 11, 10, 9 runter bis zur 0 und dann von der 0 wieder hoch. Hatten aber dabei uns selbst irgendwo ins Knie geschossen, weil wir hatten irgendwie vergessen, dass Kinder, die noch nicht schreiben und lesen können, vielleicht auch noch keine Zahlen kennen. Und dann flog uns das rechts und links um die Ohren. Alle, die uns heute so furchtbar loben, hätten uns am liebsten auf den Mond geschossen. Ihr benennt die Dinge nicht, ihr macht alles viel zu kurz, ihr gießt die Wirklichkeit mit einer rosaroten Soße aus Musik. Also es gab eigentlich keinen Vorwurf, den wir nicht auf die Ohren gekriegt hätten. Das war der erste Versuch, die ersten drei Filme. 1968, 69, da hieß es aber noch nicht Sender mit der Maus.
Aber wer hat die zu sehen bekommen? Schon das Fernsehpublikum oder nur Redaktionen?
Na, das waren dann also eher so die Berufsjugendlichen, also die Kindergärtner, die Lehrer, die Pädagogen, die Leute, die sich mit Sprache befassen, der Dudenverein und weiß ich nicht, also alle, die uns
loben. War das damals schon ein Schimpfwort in den 70er Jahren, Berufsjugendlicher?
Ja, klar, natürlich, gab's immer. Und dann kamen natürlich auch links und rechts, also den Rechten waren wir zu links und ihr zeigt nicht die ausgebeuteten Massen, sagte dann die Gewerkschaften und ihr seid die Tuis des Kapitals. Also wirklich, es gab also frei nach Bert Brecht, ne, Tuis des Kapitals, es gab keinen Vorwurf, den wir nicht auf die Ohren gekriegt hätten. Und Münte, als er dann zurückkam von seiner Reise durch die Kindergärten und was es sonst so gab, war total am Boden zerstört. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, naja, vielleicht haben sie an der einen oder anderen Stelle doch recht. Also vielleicht muss man doch ab und zu ein Stichwort geben, damit vielleicht muss man es doch ein bisschen länger machen. Vielleicht ist es doch nicht gut, das Ganze mit Musik und so. Dann haben wir einen zweiten Versuch gestartet. Das waren die schlimmsten Filme, die ich je gemacht habe. Also einer heißt, Der Anstreicher kommt. Ein furchtbares Ding.
Sehr lustig.
Ich zeige den immer meinen Auszubildenden und sage, lasst euch um Gottes Willen niemals von der Kritik ins Boxhorn jagen lassen. Das war also wirklich ganz langsam und dann immer auch noch mal ein Wort.
Man kann der Farbe beim Trocknen zusehen.
Es war wirklich furchtbar. Den gibt's heute noch, den Film steht heute noch im Regal da oben. Und erst so mit der dritten Staffel haben wir dann so in etwa die Form gefunden, die dann später unsere Marken zeigt. Also bei uns zum Beispiel bei so Stanzvorgängen, wo man in die Maschine nicht reinschauen kann, dann nochmal das Zwischenprodukt zu zeigen. Also so sieht das jetzt aus und so. Das war aber dann erst so in der dritten Staffel. Das war immer schwierig, zum ersten Mal Geld dafür auseinanderzunehmen. Der Siegfried Morf war damals der Abteilungsleiter. Und schon die ersten drei Filme waren also beinahe nicht finanzierbar, weil sie gemessen an den anderen dokumentarischen Formen relativ teuer waren.
Und da muss man auch sich überlegen, wenn wir jetzt irgendwo anrufen und sagen, wir sind von der Sendung mit der Maus und würden gerne das und das erklären, Das ist der totale Türöffner. Aber das gab's früher noch nicht.
Ja. Überhaupt.
Früher haben alle gesagt, wer seid ihr?
Die haben noch mit Tante Erika im Studio gebastelt.
Ja.
Aber müsst ihr euch legitimieren, wenn ihr anruft, oder reicht schon zu sagen, ihr seid die Sendung mit der Maus und kriegt
es? Man hört es an der Stimme meistens.
Aber jetzt mit KI geht es ja relativ einfach.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, eine Geschichte, wir wollten mal was über Stahl machen, haben bei ThyssenKrupp angerufen in Essen und gesagt, wir wollten mal Stahl machen. Nee, bei uns herrscht totales Fernsehverbot. Da habe ich so, ach, das ist aber schade, wir wollten das für die Sendung mit, ach, für die Sendung mit der Maus. Ja, wann wollen sie denn kommen? Und dann haben die uns vor dem Hochofen alles freigeräumt. Ich habe gesagt, lasst um Gottes Willen alles stehen. Wir kommen da schon zurecht, wir müssen nicht für uns was wegräumen. Nein, 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 für euch machen wir das. Da haben die alles platt gemacht, dass wir überall hin konnten. Ne? Das war am Anfang eben auch im Gegenteil, da kam eben das Fernsehen. Ne? Also bei dem Brötchenfilm musste ich also wirklich viel Zeit darauf verwenden, die Bäckerei zu veranlassen, die Backstube nicht neu zu streichen, die Leute nicht zum Friseur zu schicken, sondern ich wollte eben alles so lassen, wie es eben in ihrem normalen Alltag ablief. Ne? Und da dachten die ja, wir wollen in die Pfanne hauen. Da habe ich gesagt, nein, 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 alles so lassen. Ne? Ja, naja.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es ja auch so damals in den Anfängen, in den 60ern, Münter hat das ja irgendwann auch mal erzählt. Ich glaube, der Ursprung war wirklich die Sesamstraße, ne, die es schon ein paar Jahre länger gab. So, und Münter hatte das auch gesehen, oder ihr hattet das gesehen und boah, das ist aber geil, ne? Also auch so der Versuch, so ein bisschen Lebenswirklichkeit mal ins Fernsehen dann auch für Kinder zu holen. Und nach dem Motto, okay, was können wir denn machen? Ja, wie können wir das schaffen, ne? Lebenswirklichkeit. Deswegen
wir waren ja auch in Amerika und haben uns das ja angeguckt.
Genau, das war die amerikanische Sesame Street. Das ist noch nicht die deutsche gewesen, sondern
ne, die ursprüngliche.
Das war so diese erste Idee, Kinder wirklich ernst zu nehmen und nicht nur sozusagen die Pädagoginnen, die mit den Kindern Beschäftigung betreiben, sondern wirklich die, auch Sesame Street ist ja eine Straße in Brooklyn, glaube ich, oder in der Bronx oder so, wo auch wirklich die Kinder auf der Straße sind.
Ja,
wo
klar, man also der Vertraute war eben Mr. Hooper, also der Candyman, also ne, und Oscar aus der Mülltonne, das waren ja alles Figuren.
Underdog-Kinder, ja, ne, so, das war.
Also, aber eben auch die Realität, also jetzt, die war natürlich 1:1 auf Deutschland nicht übertragbar, weil diese Art von Slums, wie sie da in der Sesamstraße eben dargestellt werden, Wanna Buy an Age, ne, Sherlock Humbug und sowas, das gab's damals zu der Zeit bei uns noch nicht. Vielleicht heute kann man es anders sehen. Aber es war eben die Realität. Ne? Auch das Lernen von Buchstaben und Zahlen eben bei Mr. Hooper oder Sherlock Humbug oder so.
Ja, also jedenfalls das war so die ursprüngliche Idee, wir wollen auch mal was Eigenes dann auch schaffen, und dann sind ja auch dann die Sachgeschichten entstanden, also noch ohne diesen Rahmensendung mit der Maus und überhaupt erstmal was auszuprobieren, und das war eben auch das Schöne damals, da ging das noch, da konnte man also solche, ich sag mal, Versuche einfach starten, ohne direkt irgendwie einen Sendungsbezug herstellen zu müssen.
Oder auch mit Quote zu garantieren.
Ja, die Sachen konnten reifen, ja, also ne, so wie Armin ja gerade erzählt hat, wir machen mal einen ersten Versuch, ah ja, kann man noch mal ein bisschen überlegen, jetzt machen wir einen zweiten, ah, okay, und daraus entwickelt sich dann was. Also die Sendung ist gewachsen.
Die hat am Anfang geheißen Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Mhm. Wer hat denn den Titel erfunden?
Diesen Titel? Das war, glaube ich, der Münte. Ja,
ja, das also, klingt nach Münte, finde ich.
Nach Münte,
auch dieses Unprätentiöse, die Sendung mit der Maus, ist auch Münte, das klingt nach ihm.
Ja, Münte, dieser Titel, die Sendung mit der Maus, ist entstanden auf dem Weg zwischen seinem Büro und dem Büro von Moorhoff. Genau auf dem Gang im Vierscheibenhaus, der ersten Etage. Ich war dabei, ich habe es mitgekriegt. Da kamen dann die Leute, die da schrieben, irgendwie Sendung mit der Maus. Und ich dachte, das ist ganz einfach, das nennen wir die Sendung mit der Maus. Zack, von einem Büro zum anderen, das war der entscheidende
Moment. Münte ist so, dass Münte ganz naiv denken kann. Das ist eine ganz, ganz große Gabe. Und er hat gesagt, wir nennen das so, wie die Kinder das sagen. Ja. Habt ihr die Sendung da mit der Maus gesehen? Und so ist dann der Titel entstanden.
Genau.
Und die Maus ist ja aus irgendeinem Clip entstanden und dann rausgenommen und zur Anchor-Maus gemacht worden.
Das ist eine sehr spezielle Geschichte. Also, Es gibt ein Buch von der Ursula Wölfel. Also da sind so, ich glaube, 12 Geschichten drin, oder 12 Geschichten. Eine Geschichte heißt Die Maus im Laden und eine Geschichte heißt Die Geschichte vom Fotografen und vom Nilpferd. Die Geschichte von der Maus im Laden ist so, dass also die Maus abends, nachdem der Laden zumacht, sich im Laden eingeschlossen fühlt und dann riecht sie halt Käse und sagt, lecker, und dann riecht sie auch was anderes, Wurst, und da ist noch leckerer, dann sieht sie Kuchen, bla bla bla, ich mach's kurz. Jedenfalls am nächsten Morgen hat sie so viel gerochen, was immer noch leckerer ist als das vorherige, dass sie gar nichts gefressen hat und noch genauso hungrig wie am Abend.
Aber die Geschichte kann es geben, kann ich die kennen, weil der Inhalt der Geschichte kommt mir bekannt vor.
Ja, es ist ein Buch, ne? Und kamen in die Redaktion, kamen auch immer Leute von den Verlagen und legten da so Bücher und sagten, hören Sie mal, können Sie da nicht was draus machen? Und aus dieser Geschichte wurde eine Bildergeschichte. Mhm. Bildergeschichte war am Anfang des Fernsehens so, dass man also Grafiker und Grafikerinnen beauftragt hat, dazu Pappen zu zeichnen, sage ich jetzt mal. Und die wurden da vor die Kamera gestellt und die Pappen wurden dann abgefilmt und ein Sprecher, Schauspieler in der Regel, las dann oder die Geschichte, und bei entsprechenden Stellen wurden dann die entsprechenden Zeichnungen gemacht. Und die Isolde Schmidt-Menzel kriegte also die Geschichte mit der Maus und machte dann eben die Maus orange. Und die Geschichte vom Nilpferd und dem Fotografen, die kriegten andere Grafiker, die war aber mindestens genauso erfolgreich. Aber die mit der Maus war irgendwie, hat mehr eingeschlagen oder sowas, hat in der Redaktion auch mehr Zuschauer oder Liebhaber gehabt. Und dann wurde aus dieser Maus, ich nenne die immer die Kartoffelsmaus, weil die also unförmig war gegenüber der, die man also heute gezeichnet kennt. Und die war auch nur von einer Seite zu sehen. Der Friedrich Streich, den der Siegfried Mohr, das war der Abteilungsleiter, habe ich eben schon mal gesagt, der kannte den Friedrich Streich aus einer früheren Zusammenarbeit für FWU.
Was ist FWU?
Institut für Film und Wissenschaft in Unterricht. Das gab es früher mal, war so eine Film.
Immer wenn man Filme im Unterricht gesehen hat, waren die von der
FWU. FWU, ja.
Filme in Wissenschaft.
Das war dann im Wissenschaft und Unterricht. Ja. Das war dann immer ein Highlight, wenn die Lehrer einen Film hatten.
Am besten war es immer, wenn er die Filme rückwärts die Spule entlang, also am Ende wieder rückwärts gelaufen wurden. Das war immer das Größte.
Ja.
Kam nur leider sehr selten vor.
Gut, aber wie auch immer, das hat jetzt mit der Maus erwähnt. Nee, war einfach nur lustig. Und den hat er angerufen und hat den gefragt, kann er nicht daraus aus dieser Figur mal eine Figur machen, die sich also, sagen wir, dreidimensional bewegt, weil die von der Schmidt-Menzel war immer nur so oder so. Und am Anfang haben die zwei noch zusammengearbeitet, ich sag mal die ersten 50
100 Spots.
Oder die ersten 100 Spots. Dann hat die Schmidt-Menzel aber irgendwie nicht mehr Lust gehabt, oder die beiden haben sich nicht verstanden, wie auch immer. Jedenfalls die Zusammenarbeit war dann zu Ende. Aber dass die Maus so aussieht, wie sie aussieht, ist sicherlich Verdienst von Friedrich Streich, der die zu Anfang eben alle immer noch auf Folie gezeichnet hat. Erst 17, 18 Folien pro Sekunde. Mittlerweile, Streich ist ja leider mittlerweile tot, lange schon, und jetzt wird es mittlerweile in Köln gemacht von
verschiedenen Firmen inzwischen. Ja, es wird immer weitergereicht. Und das Interessante ist, dass irgendwie die Maus sich immer so ein kleines bisschen, je nachdem wer es macht, weiterentwickelt. Wir müssen da immer sehr dran arbeiten, dass sie doch immer gleich klingt, gleich aussieht, gleich geht, aber es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk, muss man sagen.
In einem anderen Universum, dann wäre es jetzt die Sendung mit dem Nilpferd oder die Sendung mit dem Fotografen.
Hätte es sein können.
Und meines Erachtens, die Geschichte war eigentlich die, aber ich weiß gar nicht, Armin, das musst du sagen, ob das stimmt. Der Münter hat das mir mal erzählt. Damals gab es ja die Mainzelmännchen, die kleinen Spotgeschichten zwischen den Werbung.
Gibt's ja bis heute.
Gibt's ja bis heute im ZDF. Und ich glaube, der Münter hat mir mal erzählt, dass seine Kinder das immer so gerne geguckt haben, Werbung, weil die diese kleinen Mainzelmännchen dazwischen sehen wollten. Und dann hatte er die Idee zu sagen, hey, soll man nicht mal eine Sendung machen mit Werbespots der Wirklichkeit und dazwischen so kleine Geschichten mit einer Figur. Und dann war das so, so ist, glaube ich, zumindest eine Legende.
Die Legende stimmt zum Teil.
Ja, okay.
Diese Werbespots, die wurden ja früher nicht nur von beim ZDF von so kleinen Figürchen, sondern auch bei uns, bei meinem BDR oder in der ARD waren immer dazwischen so, was weiß ich, entweder Zeichentrickfiguren oder sowas. Diese Werbespots, die früheren, erzählten ja immer eine Geschichte irgendwo. Die waren in der Regel auch gut fotografiert. Und das waren eigentlich die Punkte, die Münter sagte, die sind gut fotografiert. Also wenn wir was machen, müssen wir das auch mindestens so gut machen. Und wir müssen eine kleine Geschichte erzählen. Das muss also einen Bogen haben, die ganze Geschichte. Das war, da kam der Begriff Werbespots aus der Wirklichkeit auf. Mhm. Weniger eigentlich wegen der Figürchen, die waren zwar auch da, aber eben vor allen Dingen, auch die Werbespots wurden ja wiederholt. Und der entscheidende Punkt war, es hieß ja früher immer, wenn man was wiederholt, dann langweilt das die Kinder. Und unsere Beobachtung war durch die eigenen Kinder oder so, dass wenn ein Werbespot 3 Tage hintereinander lief, also ich sag mal von irgendwas, dann konnten die am dritten Tag, konnten die Songs schon mit und wussten auch, jetzt geht gleich die Tür auf, der fällt gleich auf die Fresse. So. Das heißt, es hat sie nicht gelangweilt, den gleichen Spot nochmal zu sehen, sondern sie haben sich eigentlich schon darauf gefreut, ihn wiederzuerkennen. Und das war für uns der Punkt zu sagen, ja, wenn die Filme kurz sind, die müssen auch so sein, dass sie wiederholbar sind, weil sie sich dann unter Umständen darauf freuen, das nochmal zu sehen. Und das waren also alles so Gedanken im Sumpf der ersten Zeit, bis man dann irgendwie so, von heute sieht das alles so selbstverständlich aus, ne? Aber der Weg dahin war gar steinig. Nee, aber nicht geradlinig.
Ja, okay.
Also es gibt zum Beispiel auch alte Sendungen, wo ein und dieselbe Geschichte zweimal eingeschnitten ist.
Ja, ja.
Und Münter hat dann gesagt, ganz naiv, und das finde ich so toll, diese Naivität zu sagen, ja, aber ich habe beobachtet, wenn Kinder irgendwas gucken, sagen die nochmal.
Ja.
Und dann zeige ich das Ganze einfach nochmal.
Ja.
Und es ist tatsächlich, warum nicht? Ist ja auch billiger. Ich meine, man muss ja auch erstmal produzieren.
Ja, ja, klar. Und am Anfang war es ja eben auch so, dass, also wir haben gearbeitet wie die Wilden und dann riefen die in der Redaktion immer an und sagten, wann habt ihr denn wieder was fertig? Also sozusagen aus deutschen Landen frisch auf den Tisch oder frisch vom Schneidetisch in die Sendung oder so. Weil wir wirklich manchmal so, wenn die sonntags senden, wo haben die donnerstags die Sendung zurechtgemacht oder so, dann haben wir am Mittwoch noch abgeliefert für die. Ne?
Also das heißt, ihr warst selbstständig, es war eine eigene Produktionsfirma und habt für die
Fernsehsendung. Ich habe das ganz früh gemacht. Also ich hab ja beim Westdeutschen Rundfunk gelernt. Ich habe ja da wirklich die Ochsentour gemacht. Durch alles, was es gibt, von der Bühnenwerkstatt bis, ich weiß nicht was, Regieassistenz. Und irgendwann, da gab es so eine Klagewelle von der Gewerkschaft, haben sie mir auch eine Festanstellung angeboten. Dann habe ich mich gefragt, will ich mein Leben lang Bedarfsanforderungen 7-fach für ein Fünf-Nägel auffüllen?
Oder das, was wir machen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, ja,
und es wurde immer bürokratischer. Also den ersten Fuß in Senn habe ich 1956 gesetzt.
War das noch der NWDR?
War das noch NWRV? NWRV. Mein erster Vertrag ist von NWRV. Und da war das ein lockerer Haufen. Und das wurde immer bürokratischer bis heute. Es gab immer mehr Vorschriften. Und da war dann der Punkt bei der Frage, soll ich mich festanstellen lassen? Ich sage, nee, ich will lieber Programm machen. Hab mit 0 Mark, 0 Pfennig angefangen, ohne Tante, die Intendant war, und ohne Papst, der Onkel oder Onkel, der Papst war. Nichts mit dem Kopf außer Flusen. Alleine die 5 Mark, die wir damals zur Gewerbeanmeldung brauchen, die haben wir aus der Spardose meines damaligen Partners so mit dem Messer rausgenommen, um die 5 Mark beim Gewerbeamt anmelden zu können. Das ist die Wahrheit, das ist die pure Wahrheit.
Die pure Wahrheit, gesprochen von Armin Maywald am Ende von Teil 1 von Hier kommt die Maus im Science Busters Podcast. Zu hören waren darüber hinaus Heike Sistig, Nils Wohlfahrt, Joachim Lachmuth, Ralf Kaspers, Florian Freistetter und ich. Aufgenommen anlässlich der Verleihung des Oberhummer Awards 2023 in Wien. Und was kann nach der puren Wahrheit noch kommen? Zum Beispiel der Elefant oder die Ente und noch einiges mehr zu hören in 14 Tagen in Teil 2 von Hier kommt die Maus. Am Ende
Wie immer noch die Zeiten der Parteienverkehre der Science Busters, Verkündigungen und Tipps in naher Zukunft, fragt die Science Busters live. Alles übers Klima auf Radio FM4 gibt es das nächste Mal bereits zum 34. Mal am Montag, den 18. März. Da werden Florian Freistetter und erstmals Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin von der TU Wien, neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen beantworten. Ab 13 Uhr auf Radio FM4. Mit unserer Science Busters Live-Show Planet B sind wir Anfang März eine Woche lang in Deutschland unterwegs. Wir glühen vor am 1. März in der Redoute in Passau, setzen dann am 6. März im F-Haus in Jena fort, 7. März Filmtheater Schauburg Dresden, 8. März Waschhaus Potsdam, 9. März Kupfersaal Leipzig, beenden diese kleine Tour am 10. März im Das die Brettl in Erfurt. Zu sehen gibt's, wie gesagt, unsere Jubiläumsshow Planet B und am Ende, wie immer, Science Busters Gin für alle. Am 15. und 16. März kommen wir zurück nach Wien in den Stadtsaal Wien. Am 15. gibt's ein Special Planet B, ganz normal, aber mit Gebärdensprache-Übersetzung live von der Bühne. Am 3. April sind wir im Treibhaus Innsbruck, am 5. April im Spielboden Dornbirn und am 6. April im Alten Speicher in Ebersberg. Science Busters for Kids gibt's aktuell digital im ORF-Player, im Kids-Kanal, jede Folge ungefähr 10 Minuten. Analog gibt's die Show mit Martin Moder und mir auch am 4. April im Treibhaus Innsbruck, am 5. April im Spielboden Dornbirn, am 19. April im Kronenkino Mistelbach, am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel und am 12. Mai im Lustspielhaus München. Für noch kleinere Kinder mit Eltern und ältere Geschwister und Großeltern und eigentlich alle, weil uns gefällt's ja auch sehr gut, spielen wir ab 15. Mai wieder im Urania Puppentheater PC und die Science Busters. Termine bis Jahresende gibt's schon online, noch nicht alle, aber die meisten. Und am Ende des Jahres spielen wir am 31. Dezember die Silvestervorstellungen, diesmal im Stadtsaal Wien. Im September zeichnen wir neue TV-Shows an der Uni Graz auf. Sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir natürlich Bescheid. Weitere Informationen und Tickets gibt's wie immer unter sciencebusters.at/Termine. Mein Solo Glückskatze gibt's zwischendurch auch immer wieder mal zu sehen. Und tatsächlich ist es jetzt schon soweit, 35 Jahre, fast auf den Tag genau, stehe jetzt auf der Kabarettbühne. Wer mitfeiern möchte, kann das gerne machen. Diesen Freitag am 23. Februar im Kulturzentrum Wimpersing in Niederösterreich und am 25. Februar im Orpheum Wien. Und dann gibt's die Glückskatze zum 35-jährigen Jubiläum frisch poliert am 9. und 10. April wieder im Theatercafé Graz, wo vor 35 Jahren alles begonnen hat. Am 11. April im Gerberhaus Fähring und am 12. und 13. April im Kabarett Niedermeyer Wien. Informationen dazu unter puntigam.at. Das war's für diesmal. Wer Fragen zur Sendung hat, wie immer unter podcast@sciencebusters.at oder noch effizienter über unseren Instagram-Kanal die Fragen schicken. Danke vielmals an die TU Wien und die Universität Graz, die seit Beginn die Produktion des Science Busters Podcasts unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, gesund bleiben und wir hören uns wieder bei Hier kommt die Maus, Teil 2. Ugh!